Horror. Ich bin extrem ängstlich gewesen vor dem Dschungel. Also wenn das zu esoterisch ist, wenn man fragt, wieso sich fragen, warum dass ich mich jetzt schäme oder warum ich mich jetzt schuldig fühle. Also wenn die Frage nicht stellen darf, ja, ich glaube, dann hat der Mensch recht ein Problem. Der wichtigste Mensch in deinem Leben ist nicht deine Tochter, nicht dein Sohn, nicht deine Frau, das bist du. Und zu dem mal gerecht werden und sagen, okay, was brauche ich denn? Und darum, ja, ein bisschen Egoist muss auch sein.
Die Heim-WM kommt immer näher. Bis zum Eröffnungsspiel am 15. Mai 2026 sind es noch 169 Tage. Wir haben heute den vierten Gast bei unserem neu lancierten Podcast. Und er ist perfekt geeignet, um auf die WM vorauszublicken, sie ein bisschen näher zu holen, aber auch über sein Leben zu reden. Das ist der Patrick Fischer, der Schweizer Nationaltrainer. Er ist vor nicht allzu langer Zeit 50-jährig geworden und er ist seit 10 Jahren im Amt. Als Spieler ist er Meister geworden in Lugano und Davos. Der legendäre Arno Del Curto hat ihn zum Captain gemacht. Die Karriere hat er in der Heimat beim EV Zug beendet. Dazwischen hat er noch unter Wayne Gretzky in Amerika, aber auch kurz in St. Petersburg gespielt. Das ist der Eisbrecher WM Edition, der Eishockey-Podcast vom Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Ich bin der Christian Kapp. Wir sind hier in Sulz, Luzern, daheim beim Patrick Fischer. Bei mir ist auch mein Kollege Simon Graf. Hallo zusammen und merci Patrick, dürfen wir da sein.
Hallo miteinander, ja, hallo. Schön sind wir da.
Patrick, du hast selber einen Podcast, Fishing for Energy. Und dort ist ja auch der Fußballnationalcoach Murat Yakin, Starkoch Andreas Caminada oder der Ex-Skifahrer Marco Büchel schon zu Gast haben. Hilf uns jetzt schnell als Podcast-Kollege, welche Frage muss man dir unbedingt stellen?
Gute Frage. Ich denke, du bist sehr ein Schlauer und du weißt genau, was du mir musst, für Fragen stellen. Ich habe mir jetzt ganz ehrlich gesagt nicht überlegt, was ich mir müsste, mich selber fragen, weil ich kann ja eigentlich antworten.
Dann nehmen wir da den Joker.
Ja. Hörst du gerne Podcasts? Ist das etwas, wo zu deinem Alltag gehört?
Ey, immer mehr. Ich glaube, das ist extrem aufgekommen in den letzten Jahren. Ich höre es wirklich gerne, auch am Abend, zum Teil vor dem Einschlafen. Spannende Themen, wo man nicht irgendwie muss 2 Stunden hören muss. Für mich ist es so ein bisschen ein Podcast, ja, kannst du dich informieren über Themen, die dich interessieren. Darum, ja, das mache ich schon auch.
Hast du einen Lieblingspodcast?
Es variiert. Also ich sage jetzt mal, Lieblingsthemen sind wirklich so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, Themen Richtung, Team, auch wie sind wir Team in der Lauft. Und das ist eigentlich das, was mich meistens so ein bisschen interessiert.
Da gibt es viel vermutlich auf Englisch, oder?
Sehr viel auf Englisch. Und ich sage jetzt mal, Persönlichkeitsentwicklung ist natürlich auch recht breit. Da gibt es ganz verschiedene Themen, wie man sich da kann, sage jetzt mal, weiterbilden oder inspirieren oder Informationen erholen. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das in den letzten Jahren extrem gewachsen ist. Oder wie so ein bisschen der, ja, wie die Leute sagen, so ein bisschen der innere Weg. Wie kann man den inneren Kompass ein bisschen schärfen?
Hörst du hin und wieder auch zu dem Thema Sachen, wo du denkst, oh nein, das finde ich aber gar nicht, das kann man so nicht machen?
Ja, ich denke, man hört immer Sachen, wo man vielleicht einmal denkt, ja, würde ich jetzt nicht so machen oder habe ich eine andere Meinung. Aber ich glaube, das ist ja gut. Manchmal auch, wenn man etwas hört und denkt, nein, das würde ich jetzt nicht so machen, dann ist eigentlich schon wieder eine Schärfung da. Vielleicht, okay, mal so wie ich es mache, stimmt es für mich. Aber dann gibt es auch ganz viele Themen, wo du hörst und denkst, okay, spannend, muss ich auch mal ausprobieren. Von dem her, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Mich nimmt das Leben Wunder. Und darum lasse ich eigentlich gerne so Themen, was andere Menschen auch so ein bisschen erfahren haben.
Du hast jetzt da gerade einen Tomahawk platziert neben dem Christian. Ist der da, um uns ein bisschen darauf aufmerksam zu machen? Keine blöde Frage, oder?
Der ist jetzt rein zufälligerweise dort gelandet. Der ist eigentlich, normalerweise ist der nicht dort.
Eben.
Aber gut sagst du das, ja. Also wirklich keine blöde Frage. Nein, der Tomahawk ist natürlich jetzt ein Symbol, das früher bei den Indianern den Tomahawk hatte. Und für mich ist es so ein bisschen, auch wenn ich tue zum Teil auch eher jüngere Leute, Kinder von Kollegen oder Verwandten, die vielleicht gerade ein bisschen Mühe haben mit ein paar Sachen im Leben, probiere ich sie ein bisschen zu unterstützen und zu schärfen. Und der Tomahawk ist für mich so ein Sinnbild, ich kann auch für sich einstehen zum Teil und auch wirklich den Mut haben, um Position zu beziehen und sich nicht umeinander zu schupfen lassen und der Playball sein. Und darum der Tomahawk ist mir so ein bisschen Geschichte dahinter. Auch wirklich den Mut haben, um seine Stimme zu haben. Und eigentlich Schönen ist, wenn man, glaube ich, authentisch und ehrlich ist und das einem in einem normalen Ton sagt, darf man eigentlich ihm gegenüber immer seine ehrliche Meinung auch sagen und respektvoll. Und das ist, darum ist der Tomahawk drin.
Okay, da bin ich beruhigt.
Es ist bald, ziemlich auf den Tag genau, 10 Jahre her, dass du den Glenn Hanlon als Nationalcoach abgelöst hast. Als relativ unerfahrener Coach. Logischerweise, wenn man so jung anfängt, gehört man auch viel Skepsis. Wie oft hast du am Anfang gedacht, oh, was habe ich mir da eingelassen?
Hey, nicht einmal. Ich bin nicht so. Ich habe damals die Anfrage bekommen und es war ja sehr turbulent dort damals um die Nationalmannschaft. Aber der Glenn haben es nicht mehr wollen und dann haben sie eine Schweizer Lösung gehabt. Und dann ist es ja zuerst über den Kevin Schläpfer und noch Felix Hollenstein und dann schlussendlich haben sie mich dann im Tessin auch noch entlassen und dann bin ich dann plötzlich ins Rennen gekommen. Und wenn ich mal für etwas Ja sage, dann tue ich das nicht hinterfragen. Aber logischerweise ist man in dieser Bestätigungsenergie. Man muss sich eher rechtfertigen, muss eher erklären, warum man das und das macht, weil die Leute einem halt noch nicht so vertrauen oder eher skeptisch dieser Geschichte ganz gegenüber sind. Und das ist am Anfang so ein bisschen das gewesen, was eher störend war. Aber das habe ich auch gewusst und auch Verständnis dafür. Ich habe gewusst, ich bin sehr jung bei Lugano Coach geworden. Das war eigentlich meine erste Trainerposition. Ich war ganz kurz Elite-Coach zu Lugano und dann eigentlich Assistent und dann das erste Mal Head-Coach eigentlich beim Hockey-Club Lugano und dann auch als junger Coach bei der Nationalmannschaft. Und darum, den Gegenwind habe ich gespürt, aber ich habe jetzt nie gedacht, wieso habe ich das gemacht? Nein.
Das ist eigentlich so das perfekte Beispiel dafür, wenn neu mit der Tür zugeht, geht ein anderer auf, oder?
Definitiv. Ich denke, so schaue ich das Leben auch an. Es ist das Urvertrauen, das habe ich immer gehabt. Und eigentlich, wenn etwas endet, dann hat es einen Grund. Und dann wird etwas Neues kommen, zwangsläufig. Und wo damals mit Lugano fertig war, war es her für mich. Wir sind immer noch so ein bisschen im Aufbau gewesen, im dritten Jahr. Und das ist eigentlich, es hat vor dem Schlussende, wo ich entlassen wurde, bin jetzt nicht gut ausgesehen, aber das war Anfang Saison gewesen. Wir sind im Vorjahr eigentlich am dritten Platz gewesen, eine sehr gute Saison gehabt. Und ja, ich habe gewusst, wir müssen noch einige Sachen anschauen. Und dann, wenn dann natürlich fertig ist, der Hader ist auch, aber ich bin dann einer, der ziemlich schnell, das kann können, akzeptieren und gewusst, es kommt etwas Neues. Und dann ist die Nationalmannschaft gekommen. Das ist für mich natürlich eine unglaublich schöne Chance gewesen, um das zurückzugeben. Weil ich habe es geliebt, für die Nazis zu spielen, immer. Ich habe es geliebt, mich zu messen mit anderen Nationen schon früher. Und jetzt das können als Coach im Hockey, im Schweizer Hockey etwas zurückgeben und auch meinem Lieblingssport oder im Land ist eine riesige Chance und darum habe ich natürlich zugesagt.
Der National League Coach Patrick Fischer und jetzt der Nationaltrainer Patrick Fischer, wenn du die vergleichst mit diesen 10 Jahren dazwischen, was ist immer noch da und wo hast du dich am meisten verändert?
Ich sage jetzt mal, die Ausrichtung ist immer noch gleich. Also ich bin, mein Hockey-DNA ist angegriffen und das hat mir immer gefallen. Logisch, man sagt, man gewinnt Meisterschaften mit Defensiven. Das ist ja so. Wir können auch sehr gut defensiv spielen. Aber meine Ausrichtung ist angreifen. Und das ist für mich die Defensive. Und das haben wir eigentlich immer gemacht. Schon in Lugano haben wir das probiert. Und dann in der Nationalmannschaft auch. Logischerweise habe ich mich dürfen weiterentwickeln in den letzten 10 Jahren, kommunikativ, auch mit den Spielern, Umgang mit Spielern, das bessere Verständnis von der Rolle. Und dann auch international, was vertreibt es nicht, in den taktischen Geschichten. Aber eigentlich vom Wesen her bin ich einfach erfahrener und reifer geworden, aber verändert hat mich eigentlich nicht gross.
Du hast schon einmal gesagt, ich habe das aus einem Interview, glaube ich, ein starkes Team entsteht dann, wenn sich die Mitglieder nicht nur als Kollegen sehen, sondern sich auch als Mensch besser kennenlernen. Wie viel von dieser Privatperson Patrick Fischer gibst du selber vor der Mannschaft preis? Und was wäre denn auch für dich too much, also zu viel?
Für mich ist es, ja, sicher nichts zu verstecken. Die Jungs wissen, etwa, wie ich ticke. Ich meine, wir sind jetzt seit 10 Jahren unterwegs. Ich glaube, das ist auch wichtig für sie, dass sie wissen, wie ist der Coach umgekehrt. Ich glaube, sobald man sich besser kennenlernt, desto stärker wird einfach die Bindung. Das ist ganz normal. Ja, wenn man einen Bruder oder eine Schwester hat, man weiss, die kennt man und von der wirst du eher durchs Feuer gehen als für einen Fremden. Warum? Ja, weil eine stärkere Bindung da ist. Und darum, ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges, was wir bei der Nationalmannschaft immer versuchen, zu stressen, den Teamgeist, dass sie Zeit miteinander verbringen. Wir probieren im Hotel immer so eine SAC-Hütte zu kreieren, dass wirklich dort reingehen und es funktioniert. Sie spielen dort, sie können dort auch ein Bierli trinken und sie können Jasser und Brandy da spielen und die Masseure sind alle dort drin. Also dort ist so der ganze Teig, wo gemischt wird immer vom Stress während der Weltmeisterschaft. Und dort lernen sie sich auch besser kennen. Weg vom Leistungsdruck, vom Match. Und das finde ich essentiell. Und darum ja, ich glaube, ich darf jeder Mensch entscheiden, wie viel er für sich preisgeben will. Und ich bin da ein sehr offener Mensch. Und ja, ich bin da nicht einer, der zuerst muss grosses Vertrauen aufbauen muss. Ich rede und manchmal gehst du auf die Nase und manchmal nicht, aber wir lernen daraus.
Also Jass ist immer noch populär im Team.
Die Jungs... Ja, Brandy Dog hat sich recht durchgesetzt in den letzten Jahren. Und dann haben sie noch irgendwie noch so ein anderes Jass-Spiel mit komischen Figuren drauf. Aber das weiss ich auch nicht, was das ist. Aber Jass rühren sie, glaube ich, auch noch, aber es ist, glaube weniger.
Was ist Brandy Dog? Also, du kennst den Fall?
Brandy Dog können nicht. Das ist so ein Würfelspiel, mega los. Das müsst ihr unbedingt kennenlernen. Ist lustig. Also wenn ihr Freunde habt, dann machen wir mal eine Brandy da Abend.
Ja, wir haben es daheim.
Hat nichts mit Brandy zu tun, in dem Fall.
Nein. Auch nicht mit dem Hund.
Du hast immer noch im Vorfeld von Turnier einen Spieler so in der Runde von Ängsten, von Träumen, von Schwächen, Stärken erzählen vor einem anderen. Oder ist das etwas noch von früher?
Wir haben das ein paar Mal gemacht. Wir haben letztes Jahr oder die vor dieser WM, das war ja das Jahr, wieder eine Runde gemacht, wo jeder quasi sich verpflichtet, was er reinbringt. Aber weniger, sagen wir mal, in die Tiefe gegangen. Und, aber ich denke auch, das macht etwas mit jedem Spieler, vor der Mannschaft zu sagen, okay, das und das bringe ich rein und das könnt ihr von mir erwarten. Und so ein bisschen wie ein mündlicher Vertrag für alle. Und das verpflichtet. Und, aber ich tue das immer ein bisschen abwägen, je nachdem, was wir jetzt gerade machen.
Wenn ich ein introvertierter Spieler bin und Mühe habe mit dem, wie gehst du mich an, damit nicht einen gegenteiligen Effekt sogar erreichst, dass ich mich unwohl fühle?
Ja, es gibt wahrscheinlich diverse Spieler, die sich unwohl fühlen in dieser Situation, die das nicht gerne machen. Aber ich glaube, es ist auch ein persönlicher Prozess, wir nennen uns Familie und dass man vor der Familie aufstehen und etwas erzählen kann. Das hat ja auch zu dem dienen, dass man auch persönlich auch das schafft und vielleicht gewisse Komplexe abbauen kann. Aber im Großen und Ganzen, also sie sagen es zum Teil auch, es ist für mich nicht mein Lieblingsfach und eben das und das, aber ich glaube, es tut schlussendlich immer gut, wenn einfach jeder authentisch und ehrlich ist.
Was also spannend ist, ich habe jetzt den Podcast von dir und von Muri Yakin gehört, als ich da hingefahren bin. Und der Muri hat dann etwas Spannendes gesagt, nämlich so, dass man wie muss herausfinden, welcher Spieler sowohl von der Persönlichkeit her wie auch von den Fähigkeiten her im Sport welche Rolle kann einnehmen und wie du den kannst einsetzen. Und je mehr du den kennst, desto besser kannst du den wie dort anbringen, wo er sich eigentlich am wohlsten fühlt und wo er sich am besten kann entfalten kann. Passt das auch zu deiner Philosophie?
Ja, 100%. Ich glaube, wir Coaches müssen ja eigentlich den Spieler finden für die Rolle. Und also der perfekte Spieler für die eine Rolle. Oder? Und das ist natürlich logisch, wir wissen etwa, was der kann. Was ein Spiel, was für Stärken sind. Und eine gewisse Rolle gibt es ja, dann musst du einfach gewisse Sachen auch können. Ich sage jetzt mal, Erstlinie-Zentrum im Hockey ist meistens sehr gut offensiv, aber ist auch sehr gut defensiv. Weil er spielt meistens gegen die Besten von den anderen, aber wir erwarten gleich, dass er die Mannschaft offensiv zieht. Da musst du gewisse Fähigkeiten haben. Aber musst auch der Typ dazu sein, dass du auch die Leaderrolle kannst dann annehmen und dass nicht ein Spieler überfordert ist und du das blockierst. Oder einer, wäre vielleicht ein Erstlinie-Zentrum in seinem Kopf, aber du hast nicht die Drittlinie hinter und dann ist der irgendwie unzufrieden. Und also das ist das, wo wir herausfiltern und darum über Gespräche einmal mit den Spielern das klären. Ich glaube, Klarheit ist das Wichtigste für jeden Mensch. Sobald die Sachen klar sind, gibt es Ruhe rein. Und sobald es irgendwie Unklarheit herum ist, dann gibt es Missverständnisse, dann gibt es Unruhe, dann gibt es schlechte Gefühle auf der einen Seite. Also die Erwartungen müssen geklärt sein.
Das musst du eigentlich immer jedes Mal von Neuem, oder? Weil du ja jedes Mal eine neue Mannschaft übernimmst.
Ja, also wir haben vor jedem an der WM ist immer klar, welche Rolle das jeder Spieler eigentlich hat und was wir von ihm erwartet. Aber bei uns ist das auch sehr, ich sage jetzt mal, offen. Die Rolle ist klar, aber ich will die Spieler nicht einhängen, dass sie wirklich Verantwortung auch bei sich haben und wissen, okay, ich kann die Rolle so und so ausüben. Und dass wir das miteinander eigentlich finden. Und wenn ich merke, okay, hey, da reden wir nicht vom Gleichen, ja, dann tun wir es miteinander anschauen und korrigieren.
Deine erste Hockey-Ausrüstung hast du mit 3 von deinem Götti bekommen. Ist das richtig?
Richtig, ja.
Liebe auf den ersten Blick, oder?
Hey, ich habe es geliebt, an der Weihnachten mich einfach mal zu verkleiden in die Ausrüstung. Und es hat sich super angefühlt. Ich bin sowieso gerne verkleidet, aber damals schon immer gerne die Fasnacht. Die Ausrüstung, die Ritterausrüstung dürfen zu tragen und dann die ersten Schritte mit dem Bingo auf dem Eis, das sind schon schöne Momente gsi und danach, ich bin eigentlich, das Gefühl gehabt, ich bin meine ganze Jugend im Hertha-Stadion, im Aussenfeld umeinander gefahren oder drinnen mit den Kollegen und es war eine wunderschöne Jugend gehabt, ja.
Du bist ja relativ behütet aufgewachsen in Zug als jüngstes von 3 Kindern. Wie haben deine Eltern Vreni und Walter dich geprägt?
Ja, also wir haben also unglaublich ein cooles Quartier gehabt. Wir hat dort eben Verursacher geschossen, wir ist Uni-Hockey spielen, wir hat ein Basketballfeld gehabt, wir hat Räuber und Poli gespielt den ganzen Tag. Es ist wirklich viele Kinder gehabt, ganz viele Freunde, die ich heute noch für mich Freunde sind, sind immer noch in meinem Leben drin und das Eisstadion geht nebenzu. Und damals, mir ist einfach Verursacher gsi. Und dann, am Abend haben die Eltern aus dem Fenster gerufen, sie sollen jetzt wieder heim essen. Und dann ist man wieder heim essen. Und meine Eltern sind alles gemacht für uns, was ihre Möglichkeiten gewesen sind, dass wir, mein Bruder hat auch Hockey gespielt, meine Schwester, sie ist 2 Jahre älter als ich, sie ist eigentlich dann, für mich, als ich dann 7 war, ist sie rausgegangen. Aber nachher, unsere Eltern haben ja viele Stunden im Auto verbracht, im Stadion innen und haben uns unseren Traum ermöglicht. Und von dem her, mein Papi, sehr ein klarer, ganz ehrlich und auch feinfühliger Manager war schon, Leader in der Berufswelt. Ein harter Papi, aber fair. Und meine Mami, die ist einfach der Good Energy. Die ist einfach immer happy, immer hilfsbereit, hat alles gemacht. Super Gastgeber auch heute. Ich bin viel bei ihnen. Und von dem her, ich bin enorm dankbar für so Eltern und dass ich sie immer noch geniessen darf. Und das gibt mir extrem viel. Und von dem her, ja, meine Eltern sind für mich unschlagbar und die besten Eltern, die ich mir vorstellen
konnte. Was ich mir auch so ein bisschen überlege als Vater von 2 Mädchen, oder? Wie kann man so das Selbstvertrauen vermitteln, wo ja offenbar haben deine Eltern das sehr gut gemacht bei dir, oder? Du hast so ein Urvertrauen, glaube ich, schon immer gehabt. Woher ist das gekommen?
Ja, ich denke, früher ist halt das schon noch ein bisschen anders gewesen. Ich meine, wir sind schon noch, also ich rede jetzt mal, wir sind nicht etwa gleich alt, wir sind schon freier aufgewachsen. Also das Vertrauen rein schon von den Eltern ist mal anders gewesen. So was jetzt heute läuft, oder? Und heute passen die Eltern vor allem auf und eben auf dem Spielplatz passen auf die passen. Das hat uns niemand gesagt. Du bist einfach rauf und wahrscheinlich bist du runtergefallen oder auch nicht, aber du hast etwas gelernt. Und das Vertrauen ist dann so eigentlich gewachsen. Auch im Sport. Ich glaube, für mich ein wichtiger Schritt war, als ich mit 16 allein auf Kanada bin. Mhm. Ein Jahr. Das hat meinen Horizont enorm erweitert. Auch gemerkt, jetzt ist eben das Mal mit dem Papi, macht man jetzt nicht alles. Und ich muss mich selber durchschlagen und verteidigen. Das hat mir schon extrem geholfen. Und auch ich jetzt mit meine Kids, mein Hauptziel ist immer als Papi, dass ich sie vorbereite aufs Leben und dass sie Vertrauen haben in sich selber. Und das Vertrauen kann man in meinen Augen einfach nur gewinnen, wenn man Sachen ausprobiert und wenn man sie auch lässt machen und merken, okay, das und das funktioniert und das funktioniert nicht und nicht einfach alle Probleme aus dem Weg räumen. Und dann wächst ein Mensch. Und ich glaube, das ist etwas, was meine Eltern auch gemacht haben. Unterstützt, aber auch in einer gewissen Distanz. Aber wir haben dann auch gelernt, auf unseren Instinkt zu hören.
Was ja noch speziell ist, ich meine, Nordamerika-Jahr machen ja viele junge Spieler. Aber normalerweise 17, 18, du bist 15 oder 16 gewesen. Und ich glaube, in dem Alter spielen die 1-2 Jahre ja schon noch eine Rolle. Wie hast du das erlebt, in diesem jungen Alter, in einem neuen Land, Hockey spielen, in die Schule müssen gehen?
Also das war eine meiner absoluten Highlight-Jahre. Ich hatte keine Ahnung, wo ich hinkomme. Aber ich habe einfach, meine Eltern, mein Papi, er war bei Eastman Chemical, grosse, also Kodak zusammen noch gehört und hat auf Tennessee müssen. Und dort hat es kein Hockey gegeben damals, in den 90er Jahren. Und ich habe gesagt, schau, also ich gehe sicher nicht dorthin, ich muss Hockey spielen. Und der Bruder auch. Der Bruder ist dann tatsächlich zu Zug geblieben, hat den ersten Vertrag bekommen in Zug und ich bin aus Kanada. Und für mich war das Wahnsinn, gewesen, die Erfahrung. Erstens die ganze Highschool, der Groove, der Go-for-it-Vibe, einander unterstützen, so eine Schule, der Zusammenhalt. Und das hat mich schon extrem geprägt. Das hat mir den nordamerikanischen Mindset extrem gefallen. Das Hockey war bedingt gut gewesen, die Liga, die ich gespielt habe. Aber das hat, also ich hatte keine andere Choice gehabt vom Alter her. Aber nachher war es spannend gewesen. Wir haben dann ein paar Jungs angerufen. Auch der Nino war einer gewesen. Hey, wie ist das gewesen? Wie würdest du das machen? Soll ich gehen? Und ich weiss, es gehört vielleicht jetzt der Schweizer Hockeyverband nicht so gern. Wenn ich sage, ich empfehle es einfach jedem, ob es jetzt Hockeyaner ist oder nicht. Die Horizonterweiterung ist enorm wichtig, finde ich, in der Persönlichkeitsentwicklung, um wirklich als Person zu wachsen. Und einfach aus dieser Komfortzone rausgehen. Und das ist das, was mir am meisten gebracht hat. Eigentlich, das kann er nicht hockeytechnisch, aber als Person bin ich recht gewachsen.
Ich habe noch nie von einem jungen Spieler, ich habe schon mit so vielen geredet, die Kanada, Schweden, Finnland gegangen sind, ich glaube, die Geschichte, dass es nicht gefallen hat. Also auf die warte ich noch.
Ja, ich denke, es ist halt natürlich für einen jungen Bub oder ein Mädchen ist einfach spannend, einfach mal von den Eltern wegzugehen und mal die Freiheit zu geniessen. Und logisch, in dem Alter, 15, 16, dann kommen spannende Themen auf, da merkst du, da gibt es auch noch das im Leben aus. Und dort so die Freiheit zu spüren und auch schon merken, okay, ja, vielleicht ist das nicht das Ideal. Aber man lernt ein bisschen, fangt an, autonom zu denken und zu wachsen. Und ich glaube, das ist wichtig. Das haben wir auch nachher bei Zug, als ich dann mit 17 in die erste Mannschaft gekommen bin, haben mir enorm geholfen, die Sprache. Weil wir sind extrem kanadisch geprägt gewesen. Und auch mit denen können reden. Und dann, langsam in die Hockeywelt hineinwachsen.
Eigentlich ist es ja noch eine verrückte Zeit, oder? Als Familie haben wir eigentlich aufgesplittet, oder? Deine Eltern sind auf Tennessee. Dein Bruder ist in Zug geblieben und deine Schwester auch. Ist gerade mit ihrem Partner zusammengezogen und du gehst auf Kanada. Also, es sind eigentlich alle. Und, was haben wir gehabt? Eine Katze oder ein Hund?
Der Hund, ja.
Da sind überall, quasi alle Himmelsrichtungen, haben ihr euch verteilt. Wie war das gewesen als Family?
Hey, für mich null Problem. Ich bin in meinem Film hineingelaufen. Ich will jetzt auf das Kanada. Und logisch haben wir vermisst. Aber ich glaube, das Schwierigste war für die Mami. Einfach so ein bisschen ihre Kinder verteilt zu haben. Ich glaube, mein Bruder ist sehr gut gegangen, da 18, erster Profivertrag und bei Zug gespielt. Und meine Schwester ist schon, ja, sie war 25 gewesen, so voll eigentlich in der Partnerschaft drin. Und der Papa war natürlich auch beschäftigt dann mit dem Job. Und ich glaube, für die Mami ist eigentlich am schwierigsten gewesen, aber sie hat dann das Tennessee ziemlich schnell aufgemischelt und hat da Töpferkurse organisiert und sonstige Sachen. Ich glaube, es hat selten wahrscheinlich einen Menschen gegeben, der in Tennessee innerhalb von 2 Jahren so viele Freunde gemacht hat wie meine Mami, und wirklich die Leute zusammentrummelt hat. Aber das ist sie. Und dann hat sie auch, sie schaut auch sehr, sehr gerne zurück auf die Zeit, auf 1991, 92.
Hast du das von ihr, so die Leute zusammenbringen? Und
hey, ja, ich schwätze halt einfach auch gerne und gehe gerne auf die Leute zu. Und meine Mami auch. Und darum, ja, vielleicht schon, ja. Also wir sagen schon eher, mein Bruder ist eher mein Papi und ich bin eher meine Mami. Und meine Schwester ein Mix. Aber es ist ja dann auch, sie sind ja 2 Jahre dann geblieben, ich bin nach einem Jahr zurückgekommen und bin eigentlich dann zu unseren besten Freunden gelebt. Ein Jahr lang auch spannend gewesen, bis Fazios. Und ist etwas gelaufen.
Du bist als Spieler zuerst auf Lugano, mit 24 zum HCD und dort hat dich der Arno Del Curto zum Captain gemacht. Ich denke, damals war das sehr ein junges Alter für einen Captain, heute gibt es das vielleicht ein bisschen öfter. Was hat die Herausforderung mit dir gemacht? Wie hast du auf das reagiert?
Ja, der Arne ist ein Fuchs. Also er hat genau gewusst, wie ich eigentlich ticke. Das war noch erstaunlich. Der Arno hat mich in der U20 gehabt. Und ich bin halt damals mit 23, 24. Sag jetzt mal, ich war auch gerne im Ausgang gewesen. Ich habe gerne gefeiert. Und damals noch nie so der seriös war immer. Und der Arno hat das irgendwie geschmeckt. Und er hat gedacht, okay, ich komme auf Davos, vielleicht eher wegen der Jatzhütte als wegen dem HCD. Er hat gesagt, schau, du kannst gerne kommen, aber du musst Verantwortung übernehmen. Und darum hat er mich schnell zum Captain gemacht. Und das hat gewirkt. Ich bin dir wirklich zum Profi eigentlich geworden. Ich bin seriös geworden, ich habe trainieren richtig und bin dort dann auch extrem gewachsen als Spieler und als Mensch. Ich bin auch Papi geworden, hier in Davos. Und das hat schon einiges gemacht. Ja, der Arne ist für mich der gewesen, der mich, sag ich mal, sehr früh schon gesehen hat und gewusst hat, wie man mich kann am besten nehmen kann.
Wenn wir an die Zeit von dir als Spieler zurückdenken, und ich glaube, Leute, die dich erst jetzt so kennengelernt haben, würden das so kaum glauben, wie du teilweise auch als Spieler gewesen bist, auch ein bisschen der Hitzkopf, Provokationen nicht aus dem Weg gegangen, ein Team damit auch nicht immer nur geholfen. Wie würde der Trainer Patrick Fischer, der junge Spieler Patrick Fischer, heute angehen?
Ich glaube, was ich einfach immer wähle, ist gewinnen. Also bei mir ist... ja, das war das Ziel, dass wir rausgehen und gewinnen. Logischerweise manchmal emotional nicht der intelligenteste war und auch ja, mich einlullen lassen und ihn strafen. Aber ich glaube, mit Gespräch, ich glaube, wie immer Leute probieren erklären, so und so kommt das über. Da würde ich ein bisschen schauen, dass du vielleicht ein bisschen schlauer wirst. Aber ich glaube, dort in der Davos-Zeit war es schon einfacher gewesen mit mir. Ich glaube, die schlimmste Zeit als Coach für mich, also mich zu coachen, war wahrscheinlich in Lugano gewesen, wo wir unglaublich gut gespielt haben auf dem Eis. Also die Linie Jenny Kramery mit mir hat gut funktioniert, aber wir haben also wirklich neben Eis gut funktioniert. Aber das war eher schwierig gewesen, uns irgendwie einzufangen. Damals. Und weil wir halt doch rechte ja, zum Teil Persönlichkeiten hatten, die schwierig waren zum Steuern. Und darum zu Davos ist dann einfach gewesen, mich zu coachen.
Genug andere dort hatten. Auf dem Weg sind, sagen wir so, oder auch nur um 1-2 am Morgen einsammeln. Du hast in dem Fall weniger dazugehört zu diesen Kunden?
Hey, wir haben in Davos eine unglaubliche Mannschaft gehabt. Jung, unglaublich talentiert, sehr viel Energie rum. Und ja, wir haben auch noch bei dir ein Fest gehabt. Aber wir haben hergeschafft. Das ist in Davos etwas so eindrücklich war, wie hart das wir eigentlich geschafft haben. Im Sommer und auch im Winter. Aber wir haben auch, ja, wenn wir raus sind, dann haben wir auch Gas gegeben. Das ist, Davos ist dort dann eigentlich extrem gewesen und darum sind wir auch alle überlegen gewesen. Wir sind einfach mental wirklich robuster gewesen als alle. Und das hat der Arno, ja, hergezüchtet.
Das ist ja eine gute Schweizer Karriere gemacht und irgendwann mal mit 30 hast du gesagt, so, jetzt gehe ich noch in die NHL. Wieso hast du echt daran geglaubt, dass du das schaffst?
Ja, es war eine Entwicklung gewesen. Ich habe mich mal schwer verletzt da oben, im Anfang 0-1. Und dann habe ich dann gewusst, okay, ich muss noch einen Schritt machen, mein Körper muss stärker werden und ich habe noch 1-2 Brücke rein da und dann bin ich dann in den nächsten 2-3 Jahren wirklich noch ein gewachsener Spieler. Und Zug, dann, wo ich zurück auf Zug bin, eigentlich auch in die Leader-Position reingerückt. Und eine gute WM gehabt, 0-5, wo ich gemerkt habe, all die Gegner sind da in der NHL, also wieso soll ich nicht da spielen? Und dann habe ich mich eigentlich so ein bisschen entschieden, mal, jetzt will ich in die NHL. Und habe mich dann recht verändert im Sinn von, ich habe meine Trainingseinheiten noch eins verändert. Ich habe dann mit dem Marc Streiter trainieren, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe einen Mentalcoach geholt. Es ist so ein bisschen, ich bin aus der Komfortzone raus. Und dann ist eigentlich dann meine beste Saison gekommen. 2-0-5, 2-0-6, Schweizer Eis, wo ich wirklich, ja, dominant gespielt habe. Und dann im Februar ist dann an den Olympischen Spielen ist der Gretzky ist GM von Kanada und gleichzeitig ist er Coach von Phoenix und scheinbar hat er dort etwas gesehen, was ihm gefallen hat und hat mich dann eigentlich bei Phoenix unterschrieben. Ja, so ist das eigentlich gelaufen.
Der Gretzky ist ja eigentlich sehr auf dich gestanden, hat dich gern gehabt. vielleicht auch so deine freche Art. Ich habe deiner Biografie gelesen, du hast schon irgendwie im Frühstücksraum mal gesagt, soll ich bitte schauen, wenn dein Toast fertig ist und dann mit ein bisschen Gomfi bestreichen und dann müsstest du kurz aufs WC. Stimmt die Geschichte?
Ja, die stimmt. Das ist eine Reaktion gewesen von, okay, weil es ist für mich das erste, ich habe das erste Mal gesehen. Ist eigentlich im Training Camp gewesen und dann ist er so zu laufen gekommen und er so, hey, you must be Patrick. Und ich, you must be Wayne Gretzky. und ja, eben er so welcome und thank you that you, aber er hat das wirklich geschätzt, dass ich als quasi, er hat gemeint, eben, ich bin hier in der Schweiz so ein Starspieler, warum, dass ich jetzt noch nicht übergegangen mit 30, 31. Und mir ist es wirklich so ein bisschen, hat gefällt, ob alles gut ist. Und ja, so ein bisschen, das ist halt irgendwie mein Schalk. Und ich dann, oder probiere aus einer Situation zu kommen, dann gesagt, ja, eigentlich schon alles gut, aber ich habe wirklich das WC wissen und ich habe die beiden Toast. Und ich habe gesagt, ja, das einzige Problem ist, ich habe die Toast und ich muss aufs WC. Ja, beide nicht können auseinander, ein bisschen Strawberry drauf tun. Und dann hat er natürlich geschmunzelt und nachher.
Hat er das gemacht?
Nein. aber ich glaube, er hat seitdem, dieser Begegnung, sind wir einfach immer sehr normal miteinander umgegangen. Also wir haben, vielleicht hat er es auch geschätzt, dass einfach mal einer normal ist mit ihm. Und ich glaube, das haben wir meinem Papi früh getrichtert. Logisch, gleich wer vor dir steht. Das ist keiner besser oder schlechter. Das ist, man kann einfach normal sein. Und so ist auch der Wayne Gretzky. Unglaubliche Karriere, alles. Aber schlussendlich, wir sind Menschen. Und vielleicht hat ihm das gefallen. Und er hat mich unterstützt auch. Und ich habe dort wirklich den Schritt geschafft in die Mannschaft hinein und die ersten 30 Spiele eigentlich können spielen, bis ich mich dann verletzt habe. Aber wir haben heute noch Kontakt ab und zu. Und ja, das ist eine wahre Geschichte. Ja.
Es gibt ja zwei Diskussionen Art rund um den Wayne Gretzky, wenn es darum geht, wer ist der beste Spieler aller Zeiten gewesen. Ich glaube, dann figuriert er in jeder Top 3 überall. Er wird aber auch oft als das Beispiel herzogen, ein Top-Spieler ist auch nicht unbedingt ein automatisch ein grosser Coach. Wie hast du ihn als Coach erlebt? Hat er mit dem Mühe gehabt, wenn ich so gut bin, sind Spieler vielleicht nicht alle so gut, hat er die Empathie nicht gehabt?
Er hat schon eine Empathie gehabt. Ich denke, für ihn wäre nicht so gerne Konflikt gehabt. Das ist er. Ja, was habe ich gemerkt, er ist sehr in Harmonie, hat gerne Harmonie und hat eigentlich bei uns immer probiert aufzumuntern. Manchmal ist er, glaube ich, wirklich einfach ein bisschen, verschrocken, dass wir das einfach nicht können. Was er einfach gemacht hat, oder? Also, das ist so ein bisschen, also, könnte ich dann wirklich das nicht? Und ich glaube, das ist mir auch das ein kleines Problem gewesen, dass er, ein bisschen ratlos, mit diesen Spielern, ja, wie ich jetzt einfach gewesen bin und ein paar andere. Aber, ich habe einen enorm geschätzten Coach. Und, mich das Problem, Phoenix, ist eher ein bisschen, ich meine, wir haben alle so ein bisschen Eltern, die Star gehabt. Wir haben Jeremy Roenick gehabt, wir haben Owen Nolan gehabt, wir haben Sketcher gehabt, Ladislav Nagy, Curtis Joseph im Goal. Die sind alle noch, weil Phoenix ist so schön. Die sind einfach noch auf Phoenix ein bisschen golfen und ab und zu ein bisschen Hockey spielen. Und das ist eher schwierig gewesen, glaube ich, um dort die Mentalität, die er halt kennt von Winning, die ist zu Phoenix. Die ist nicht wirklich dort. Und darum, glaube ich, für ihn auch schwierig sein, um überhaupt mit so einem Mittelmaß oder schlechteren Mannschaft zu teilen, weil er hat halt immer um den Stanley Cup gespielt, oder? Und ich finde das schon schwierig. Ich sage das jetzt für mich auch. Ich könnte nie zu einer Mannschaft gehen, wo gegen den Abstieg kämpft. Das ist für mich das enorm schwierig. Ich glaube, er glaubt das Thema ein bisschen.
Wie ist es für dich als Coach? Wenn jetzt nicht mit dem Wayne Gretzky vergleichen, aber in der Schweiz bist du ein Top-Spieler gewesen. Und was ich jetzt zum Beispiel ein Roger Rönnberg oder ein Jussi Tappel, aber beide kaum richtig Profi oder überhaupt nicht Profi gespielt, dann haben eigentlich beide gesagt, dass das auch hilfreich ist, obwohl du diese Karriere nie hast, aber du kannst dich trotzdem auch in die weniger talentierten Spieler versetzen. Wie gehst du mit dem um?
Hey, also weißt, ich sage jetzt mal, der erfolgreichste Coach in der Schweizer Geschichte ist der Arno. Und der hat ja auch nicht eine Karriere gemacht. Der hat sich früh verletzt. Und jetzt in der NHL einer der erfolgreichsten Coaches ist John Cooper. Und der hat auch nie Hockey gespielt. Ich bin froh, habe ich gespielt. Für mich ist es ein extremer Schatz, um mich auch hineinversetzen in die verschiedenen Situationen der Spieler. Sei es ein Starspieler, sei es jetzt ein Junge, der reinkommt. Ich habe das einfach alles ein bisschen durchgemacht. Und ich denke, am Anfang ist es für die, die nie gespielt haben, wahrscheinlich schon ein Stück schwieriger, um die Akzeptanz zu haben bei den Spielern. Wenn einem probierst, etwas zu erzählen und der denkt, ja, aber sorry, du hast ja gar nie gespielt. Und also ich glaube, der Weg ist steiniger, aber absolut kein Hindernis. Von dem her, man sieht es auch Patrick Schöb, der jetzt bei unserem Nationalmannschaftscoaching war, immer, er hat auch nie gespielt, der jetzt bei Bern oben ist, hervorragender Coach. Von dem her, es ist keine Notwendigkeit.
Das ist der häufigste Satz, den er gehört hat, der Römberg gesagt als Junge, you never coached, so come on.
Ja, vielleicht ist das das, was er motiviert, um der beste Coach zu werden. Und die Schweden, die sind ja sowieso, ich sage jetzt mal, eher so ein bisschen, es ist wie in der Schule, sehr gute Teachers, sehr gute Ausbilder. Und ja, der Roger muss sich von niemandem verstecken.
Du hast 27 Spiele gemacht bei Phoenix, dann hast du dich verletzt. Ich glaube, Adduktorenabriss. Mhm. Du warst in Philadelphia, operiert worden. Du warst nachher im Hotelzimmer und hast irgendwie gemerkt, es ist vorbei. Also, so ein bisschen, wie war das?
Ja, du bist gut informiert. Ich bin tatsächlich in Philadelphia operiert worden. Ich habe länger eigentlich gewusst, ich habe zwei sogenannte Hernien. Aber ich war dort im Spiel drin, ich wollte nicht aufhören, ich hatte den Platz, ich habe nicht auf den Körper gehört. Und dann ist durch die beiden Hernien hat sich einfach noch mehr entzündet und dann hatte ich einen Muskelabriss bei den Abduktoren. Und dann bin ich auch gewesen, dann bin ich auf Philadelphia und hätte ich gerade alles können operieren, die beiden Hernien und den Muskelabriss. Und dann bin ich so, ja, ich habe nicht gerne ein Spital. Und bin dort ziemlich schnell, als ich verwachen bin, aus dem Spital geschlichen.
Also hast du dich schon abgemeldet?
Nein, habe ich nicht. Ich habe einfach Phoenix gesagt, dass ich da bin. Ich bin einfach nicht gerne im Spital. Und dann bin ich dort eine Woche dort in dem Hotel gewesen. Und für mich ist dort schon ein innerer Prozess zu Ende eingeläutet worden. So quasi, hey, ich glaube, es reicht. Mhm. Ich habe dann noch einen Anlauf genommen, aber irgendwie, ja, ich habe wie so ein Checkmark hinter meiner Karriere und denke, okay, Fischi, das reicht so, ist gut. Und dann habe ich eigentlich ein Jahr, ich bin auf Phoenix zurückgegangen, einmal, aber ich habe mich nie richtig zurück trainieren können. Ich bin dann dort auch nicht weitergekommen, bin dann auf Russland gegangen, kurz, habe mich auch nicht wirklich gross befriedigt. Und dann wollte ich eigentlich hören. Und dann bin ich einen motivierten Harry Andrecken, der mit dem Marc Streit zusammen trainiert hat. Habe ich gedacht, okay, machen wir ein Jahr. Aber auch dort schon, es war ein mega cooles Jahr mit dem EV-Zug, emotional. Aber irgendwie das Feuerli war nicht mehr so da. Und dann habe ich langsam sagen, okay, Zeit zum Hören.
Du bist ja nicht alt gewesen, 33. Gute Saison auch gespielt.
Ja, Scorepunkte und Goal. Ich glaube, immer noch ein paar Goal geschossen dort. Und ich hatte auch noch einen Vertrag gehabt, wo es zum Weitergehen geht. Aber ich habe gemerkt, dass ich bin nicht mehr bereit bin, den Preis zu zahlen, dass ich auf diesem Level spielen kann. Mit meinem Körper hat irgendwie wie, es hat auch wehtun. Und dann habe ich gesagt, gut, dann war es das, ja.
Deine Biografie hast eindrücklich beschrieben, wie du mit deinem Bruder Marco zu den Shipibo-Indianern in der Regenwald gereist bist. Dein erster Eindruck, wenn du zurückdenkst, wie war das?
Horror. Ich war extrem ängstlich vor dem Dschungel. Als Kind hatte ich vor jedem Bienen Angst gehabt. Und hier in der Schweiz haben wir jetzt auch nicht wirklich ein gefährliches Tier. Oder? Und dann, als ich so auf das Iquitos bin und sehe, als ich den grossen Dschungel, der Amazonas, gesehen habe und dachte, okay, morgen muss ich hier rein. Ist schon ein bisschen Angst und Bange geworden. Und bin so das erste Mal mit meinen Ängsten auch konfrontiert worden, wo ich dann dort runtergegangen bin. Aber es war ja genau das, was ich gesucht habe. So ein bisschen herauszufinden, okay, was will ich denn jetzt genau? Und das ist für mich eine entscheidende Frage. Weil ich gewusst, Hockey spielen ist vorbei. Und ich habe noch ganz viel Leben vor mir. Und darum ist der erste Gedanke, komme ich da lebendig wieder raus?
Hast du dich schon entschieden gehabt, dass du aufhörst zu spielen, dort, wo du runtergegangen bist?
Es war ein Prozess, ich habe es dort noch nicht gewusst, aber ich habe irgendwie gewusst, die ganze Saison schon, es ist irgendwie schleppend, mühsam. Also ich habe gerne trainiert, ich habe geliebt zu spielen. Und als ich aufgestanden bin, gemerkt, keine Lust ins Training, habe dann gemerkt, irgendetwas ist nicht mehr so, wie ich das kenne. Und es ist für mich noch recht schwierig zu akzeptieren, weil Hockey war für mich alles gewesen. Und dann, als ich dann im Dschungel aber bin und auch dort gemerkt, okay, es würde sich, glaube ich, gut anfühlen, einfach zu hören und mal meinen Körper Ruhe lassen. Und die Ruhe, die ich eigentlich dort kennengelernt habe, hat mir gefallen. Und darum ist es für mich auch dann nachher ziemlich klar geworden, hey, ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, zum loslassen.
Das war aber eben die ersten paar Tage sind ein bisschen unangenehm gewesen. Für dich dort, du hast sogar abreisen, da bist du zu einem Stammeshäuptling gegangen und hast ihm deine Ängste und Sorgen erzählt und er hat dich nur ausgelacht. Wie bist du mit dem umgegangen?
Ja, es ist ein, für mich schon ein schwieriger Schritt gewesen, dort, einfach irgendwo. Wir haben schon einen gewissen Standard hier in der Schweiz und dort, einfach irgendwie ein Bettchen und gewusst hat da viele Schlangennummern und Zeug und Sachen. Aber ich habe mich einfach wieder daran gewöhnen, mein Mind auch und auch an die Ruhe gewöhnen, dass eigentlich nichts läuft. Mhm. Das war eigentlich auch noch schwierig gewesen. Okay, jetzt läuft einfach mal nichts. Und dann auch ein Schaman dort, wo das auch geleitet hat, hat gesagt, das und das sind meine Themen. Und er hat gesagt, ja, das einfach, also ich weiß nicht, ob er mich ernst genommen hat oder nicht, aber er hat dann gesagt, es kommt schon gut und alles in der Ruhe. Und das ist dann auch vorbeigegangen. Und nachher habe ich mich dann, also nicht wieder Mogli, aber ich habe mich dann schon wirklich wohl gefühlt und gehe auch heute noch regelmässig in Amazonas oder einfach in Regenwald. Weil ich liebe erstens Geräusche, ich liebe wie sich die Haut anfühlt. Es ist alles feucht irgendwie, aber gesund. Und es ist einfach Ruhe rum. Und das ist schon etwas, was mir extrem gefällt. Ja.
So das Konfrontiertsein mit dir, was hat das in dir ausgelöst? Also keine Ablenkung, kein Handyempfang, kein Fernsehen etc.?
Also für mich matchentscheidend in meinem Leben. Ich denke, sich wirklich fragen, okay, was machst du denn eigentlich gern? Und die Gedanken zu Ende führen und Zeit haben, vielleicht auch mal diverse Schleifen in die und die Richtung machen und sich hinterfragen. Und das ist für mich so der innere Prozess gewesen, von auch das nachher auch zu leben, wo dann auch Ängste aufkommen, wo dann auch gewisse Scham aufkommt oder Schuld oder das. Es gibt diverse Emotionen, die aufkommen. Oder das darfst du nicht und das machst du nicht, aber du bist doch jetzt ein Egoist oder du weißt doch auch nicht was und du passt jetzt nicht mehr rein. Sich dem stellen, wenn man gespielt mal. Weil der Spieler, ich habe nicht gewusst, wie der Spieler Patrick Fischer, wie viel, sag jetzt mal, Erwartungen auch gehabt von Familie, von Verwandten, von Freunden. Ich habe gesagt, ja, aber du kannst jetzt nicht aufhören. Und Mann, ich kann das. Also logisch kann ich das. Aber es ist so fast schwieriger gewesen, das zu akzeptieren für so ein Umfeld, dass ich jetzt einfach höre. Und dem natürlich dann auch mit, ja, wo dann auch Sachen, ich habe Persönlichkeitsentwicklung auch Ritual gemacht, wo für viele Leute ein bisschen, ja, denken, das ist gefährlich. Und für mich sind es Ritual gewesen, wo schlussendlich die Indigenen wissen einfach, oder die schaffen einfach eine andere Ruhe. Einfach eine andere Erdung und eine andere Ruhe in sich. Und das hat mich extrem fasziniert, schon bei den kleinen Kindern. Und die Ruhe, die habe ich dürfen kennenlernen und auch das Urvertrauen noch verstärkt eigentlich zu rufen. Zu sagen, schau, schlussendlich bin ich aus dieser Phase gesagt, okay, ich mache, was immer ich mache. Ich weiss nicht, was ich mache. Ich habe immer noch nicht gewusst, was ich mache. Aber was ich mache, ist einfach, ich mache das, was im Herzen ist. Und ich lasse auf mich. Und ich lasse mich nicht irgendwie einlullen oder sagen jetzt mal, verblenden oder durch irgendetwas. Und das ist eins, das Einzige, was ich mir geschworen habe. Und dann, und das mache ich. Und das klingt mir meistens sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist einfach das, was ich mir in meinem Leben schuldig bin. Dass ich mein Leben lebe. Und das ist sicher dort ein extrem wichtiger Prozess gewesen, wo angestoßen worden ist. Ja.
Was mich immer schon wundert, umgekehrt haben die indigenen Menschen auch noch im Ansatz eine Ahnung, was du in unserer Welt machst. Hast du das erklärt ihnen, oder?
Sie wissen, dass ich irgendwie einen Sport gemacht habe, aber das können sie natürlich nicht. Das ist okay. Aber ich glaube, sie lernen auch, es ist ja auch ein Austausch. Wir, gewisse Sachen sind mir auch weiter, das ganze Waste Management, das ganze Umgang mit gewissen Thematiken. Ich glaube, sie haben halt weniger die ganzen mentalen Geschichten. Einfach viel weniger Einfluss. Aber das nimmt auch, wenn die Zivilisation eindringt. Das kommt jetzt auch bei ihnen wieder, bei den Kids. Also das Thema wird jetzt ja konfrontiert werden. Und darum ist der Austausch auch spannend. Aber auch die jetzt Peru und die jetzt Costa Rica wissen nicht, was ihr kennt.
Hast du Stecker genommen so ein bisschen?
Ja, obwohl eigentlich die Indianer haben die Hockey erfunden. Einfach ohne Schlittschuh.
Was hast du für Ritual gemacht, die du vorher angesprochen hast? Zum Beispiel?
Wir haben damals schon im 09 gewisse Pflanzenrituale gemacht, die einfach Reinigungsritual sind, wo dann auch gewisse Sachen aufzeigen, warum du ja, gewisse Thematiken so begegnest. Und was sie eigentlich immer, als Schamanen sind eigentlich dort wie die Töchter. Also wenn irgendjemand ein Problem hat, gehen sie den Schamanen nennen. Und dann habe ich das gemacht gehabt. Und das hat mich auch, muss sagen, auch körperlich, wo ich Knieprobleme hatte nach der Karriere und auch ein bisschen Schulterprobleme. Ja, das ist eigentlich alles weggegangen. Aber vor allem habe ich mich können lösen von gewissen Themen. Also die Entwicklung, ich finde das Wort so schön, entwickeln, also sich loswickeln und sich befreien. Das haben die Rituale mir schon geholfen. Ja.
Du hast in deiner Biografie hast du erwähnt, auch, und der Pfad des friedvollen Kriegers von Dan Millman, in das Buch, das ich auch gelesen habe, das mich auch sehr beeindruckt hat, hat wie so einen etwas ausgelöst in dir. Was?
Ja, das war so ein Startschuss gewesen, einfach zum sehen, ist ja gleich, was man macht. Man kann immer Leute inspirieren, man kann immer Leute, ich sage jetzt mal, auf Augenhöhe begegnen, wie jetzt auch der Sokrates dort an der Tankstelle. Und dass jeder kann, ja, sein eigenes Universum so kreieren, wie es für ihn auch stimmig ist. Und einfach das im Inneren sich so zweglecken und im Sinn von, es muss im Inneren Ruhe werden. Und dann ist es im Äußeren meistens auch Ruhe. Und darum ist eben, wir dürfen hineinschauen. Ich tue es jedem ich sage jetzt mal, das Herz legen, dass man gewisse Themen einfach anschaut. Und das Buch hat mir extrem geholfen. Ein anderes Buch, das später dazugekommen ist, eigentlich «Die Seele will frei sein», auch ein sensationell gutes Buch, das so ein bisschen erklärt, auch, wie wir Menschen, aber die Evolution von uns auch, ich meine, der präfrontale Kortex ist am Schluss gekommen und ich glaube, den muss man irgendwie auch in den Griff kriegen, weil ich glaube, der, der am meisten verwirrt von den Leuten und von dem her auch ein gutes Buch, wo man rein kann, sich ein bisschen reflektieren und auch wieder besser verstehen. Und ich glaube, eben, je mehr Informationen, desto ruhiger wird es.
Ich denke, für viele Leute sind das Thema, das dann auch fast schon zu esoterisch tönt. Wie reagieren Spieler darauf, die jetzt nichts mit dem anfangen können? Oder anders, wie gehst du mit denen um?
Ja gut, ich glaube, in der heutigen Zeit, logisch, vor 15, 16, 17 Jahren, die Leute denken, was ist denn das? Aber heute, meine, es redet alle über das. Und ich glaube, also, wenn das zu esoterisch ist, wenn man fragt, wieso sich fragen, warum dass ich mich jetzt schäme oder warum ich mich jetzt schuldig fühle. Also wenn die Frage nicht stellen darf, ja, ich glaube, dann hat der Mensch recht das Problem. Also, weil sich selber kennenlernen, also ist Bewusstsein und sein Bewusstsein zu erweitern, um das geht es ja eigentlich auch, dass man immer mehr bewusster wird in allen Themen. Und darum Unsere Spieler, die Athleten, die suchen überall nach Optimierung. Und das ist auch richtig so, weil sie wissen auch, es geht um kleine Details. Und jeder ist reflektiert. Und also, wenn man, für mich ist Esoterik, ist Reflexion. Hineinschauen. Herausfinden. Und dann entscheiden.
Auf deiner Homepage habe ich das Zitat gefunden. The greatest prison people live in is the fear of what other people think. Also das grösste Gefängnis, wo Leute drin sein können, ist die Angst vor dem, was andere Leute über dich denken. Wenn man das jetzt zu wörtlich nimmt, könnte man meinen, dir ist einfach völlig egal, was andere von dir denken.
Hey, völlig egal. Es ist nicht entscheidend. Es ist nicht entscheidend, was die Leute von mir denken. Schlussendlich ist entscheidend, was für mich stimmt. Und logisch, mein näheres Umfeld, meine Frau, meine Kinder, die hole ich immer auch ab. Aber gewisse Entscheidungen, ich meine, es ist mein Leben. Ich bin allein auf der Planet gekommen, ich will allein gehen. Und das macht jeder. Und schlussendlich werde ich auf dem Sterbebett liegen. Und viele Leute kommen dann leider erst drauf, hey, hätte ich doch das. Und das ist einfach spannend. Und darum, ich kann etwas machen, du findest es super, der Simon findet es kacke, der Tripp findet es genial. Es kommt nicht davon. Du wirst nie jemanden finden, der sagt, hey, wow, das ist alles super. Weil der Mensch denkt, ja, wieso macht er jetzt das? Will er jetzt das machen aus dem und dem Grund? Hat er dann das Gefühl, will er sich gut darstellen? People think and talk. Und darum, es hindert mich nur, es hilft mir nicht.
Ist es nicht ein schmaler Grad zu Egoismus denn auch?
Schau, ich sage immer das Gleiche. Wenn jeder würde auf sich selber aufpassen, hat man kein Problem auf der Welt. Wenn jeder würde, müsste schauen, wie er ist und sich eigentlich selber würde sorgen. Aber der Mensch tendenziell macht sich auch gerne Sorgen um die anderen. Dass er nicht selber muss an sich schauen. Das ist einfach so, ist der Mensch. Wenn ich auf mich schaue und mir Sorge gebe, jeder Mensch ist in einer Tribe aufgewachsen. Wir sind immer nur in Beziehung. Immer. Und wenn es mir gut geht, kann ich Leuten helfen. Und wenn es mir nicht gut geht, ja, dann helfe ich gar niemandem. Und vor allem auch mir nicht. Und der wichtigste Mensch in deinem Leben ist nicht deine Tochter, nicht dein Sohn, nicht deine Frau, das bist du. Und zu dem mal gerecht werden und sagen, okay, was brauche ich denn? Und vielleicht einmal eine Sekunde oder zwei, am besten eine Woche oder zwei Monate oder wenn es geht, ein Jahr, mal wirklich reingehen und schauen, okay, wer bin ich eigentlich und was will ich? Und was ist für mich wichtig? Was ist mein Wertesystem? Und darum, ein bisschen Egoist muss auch sein. Wir sind, es ist wichtig, dass, ich glaube, wir als Gesamtmenschheit, wir haben einige Sachen, die wir dürfen noch ein bisschen verändern und verbessern. Aber ich glaube, das fällt bei jedem Einzelnen einfach auch an.
Du bist mit 26 Vater geworden. von Kimi, mit deiner ersten Ehefrau. Und mit 45 Vater von Oceania. Was hast du aus der Erziehung von Kimi gelernt, wo du jetzt bei Oceania anders oder sogar besser machen möchtest?
Ja, es sind natürlich ganz zwei schwierige Phasen von meinem Leben gewesen. Ich meine, mit 25 da bist du so mit dir beschäftigt als Hockeyspieler und eben mit deiner Karriere und das. Und du weißt selber nicht, du kennst dich selber überhaupt noch nicht. Und noch sehr viel Unruhe auch innerlich. Und das färbt sich natürlich dann schon auch ab auf das Kind. Und das habe ich zum Glück auch mit dem Kimi eine wundervolle Beziehung jetzt. Aber ich bin natürlich nie so präsent gewesen, wie ich jetzt bin. Mit der Oceania, wo ich viel mehr in der Ruhe bin, viel mehr klar bin. Es geht nicht meine Geschichten sind zum Teil abgeschlossen und ich kann mich viel mehr in der Oceania widmen. Und ich habe das dem Kimi gesagt, wir haben das, logisch, er sagt auch, ich merke es, Papi, du bist präsenter, ich sage, ja, das ist ja so, dafür bist jetzt du 25 und ich 50. Und du lernst mich in dieser Phase, wir sind eigentlich wie Brüder jetzt. Die Phase habe ich mit der Oceania nie. Wenn sie 25 ist, ja, dann bin ich 65 oder 70. Und es hat immer alles eine Kehrseite. Aber logischerweise bin ich mit 45 viel bewusster, kann es auch geniessen. Und ich bin enorm dankbar für beide Kids. Unglaublich schöne Kids im Sinne von innerlich happy und bodenständig. Und sie haben auch eine schöne Beziehung miteinander.
Du bist ja Anfang September bist 50 geworden. Das ist so eine magische Zahl. Man weiss, vermutlich geht es nicht mehr nochmal 50 Jahre, zumindest nicht in dem Tempo. Ist das eine Phase, um zurückzuschauen? Hast du das gemacht?
Ja, ich bin tatsächlich 50 geworden. Ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber ich bin einfach extrem und wirklich dankbar für 50 Jahre. Unglaublich spannende Jahre. Also ich habe so viele coole Sachen dürfen erleben. Und jetzt geht es eigentlich darum, in der nächsten Zeit auch wieder herauszufinden, wie geht die Reise weiter. Im Sinne von, es wird sicher mal etwas Neues anbrechen, aber ich bin überzeugt, es wird nicht langweilig. Und probieren immer mehr, noch mehr im Moment zu bleiben, dass die Momente können auszuschöpfen. Und weil wir stehen jetzt hier vor zwei riesen Highlights. Und ich freue mich einfach enorm auf jede Sekunde von diesen Events. Und ich glaube, das ist etwas, wo das Alter dir hilft, zum bewusster werden, noch wacher, präsenter sein, weil du weißt, ja, das erlebst du wahrscheinlich nicht mehr. Und von dem her sehr, sehr zufrieden mit den ersten 50 Jahren.
Mit dem 4 ist er dann, also falls sie gefeiert haben im 50. ist er dann gerade weitergegangen. Im September haben sie geheiratet, Medi und du, in Rhodos. Wie war das gewesen?
Hey, Big Fat Greek Wedding, so wie es gehört. Ja, wir haben das ganze Wochenende gefeiert miteinander. Mega Hammer gewesen. Lieblingsmenschen rundherum. Natürlich ein grosser Moment für die Medi und mich. Und sind jetzt im 7. Jahr und haben eben mit der Oceania schon ein riesiges Geschenk bekommen. Und dort so ein bisschen eine zweite Heimat für uns in Griechenland. Das Wetter gestimmt, das Essen gestimmt, die richtigen Leute. Ja, dann wird es schwierig, dass keine gute Party kommt.
Der Christian hat herausrecherchiert, dass offenbar Medi mal über dich gesagt hat, du seist nicht wirklich ihr Typ gewesen. So ein Altersunterschied, 11 Jahre etc. Wieso sind ihr trotzdem ein Paar geworden?
Also recherchiert habe ich das schon nicht. Ich habe das irgendwo einfach online gesehen. Das klingt jetzt gross.
Ja, du musst einfach gut können schwätzen. Nein, wir haben... Ja, wir haben ein bisschen gebraucht, was auch schön ist am Anfang, um uns ein bisschen näher kommen. Und wir haben dann uns wirklich, sag jetzt mal, einfach kennenlernen von innen und haben sich so ineinander verliebt. Und das ist wunderschön. Und von dem her, tiptop, wichtig ist, dass ich jetzt ihr Typ bin.
wo du Cheftrainer von Nazi geworden bist, ist dir ja wichtig, den Stolz auf die Schweiz zu betonen. Hast du das Gefühl, der ist verloren gegangen gewesen?
Nein, ich glaube, wir haben einfach, wir sind uns wirklich nicht so bewusst gewesen, was die Schweiz eigentlich auch ist. Ich denke, ich bin auf Amerika und wir haben wirklich Übernahmen gehabt von eben Swiss Miss und Soft und quasi die Schweizer, die gehen zu uns immer gleich heim. Und das hat man ein bisschen angespürt, so ein bisschen ein Minderwertigkeitskomplex auf dem Eis früher. Und darum, wo wir das damals ein bisschen thematisiert haben, dass wir sagen, hey, schau, wir Schweizer haben eine unglaubliche Geschichte und wir sind einfach die gefürchtetsten Krieger gewesen früher. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Plus sind wir da ein kleines Ländchen, wo die ganze Welt ja, mit aufmischelt und einfach so ein bisschen den Stolz spüren, hey, dass wir viel bewegen. Und ich glaube, es ist nur so ein bisschen ein Erinnern an mich, was wir sind und was unsere Vorfahren auch für uns gemacht haben.
Nicht jeder, der gerne für die Nationalmannschaft spielt, ist ja dann auch automatisch ein Patriot und hat vielleicht sogar mit so Themen Mühe. Wie gehst du mit einem um, der sagt, ja, Hymne singen und so, ist jetzt nicht so mein Zeug?
Hey, du musst nicht Patriot sein. Du musst einfach, ich glaube, bewusst, es geht immer das Bewusstsein, schau, ich bin dankbar für die Schweiz und für den Sport. Und wir sind Botschafter und die meisten von uns sind in diesem Land gross geworden. Wir sind, der Schweizer Hockeysport hat ihnen viel gegeben. Und dann ist es einfach, es gibt auch einen Moment, wo etwas kannst zurückgeben. Und das Hockey und die Schweiz haben die meisten von uns, ja, um die ganze Welt herumgeführt, haben, viele Emotionen gebracht, hat viel Geld gebracht, viel Anerkennung. Und dann finde ich, wenn du willst, okay, die Hymne ist eine gute Möglichkeit, zum auch wieder Danke sagen. Und, das ist eigentlich mehr da. Also ich bin nicht der, der muss da ein Patrioten und weiss der Kuckuck was. Aber es ist ein Moment, wo kannst reflektieren und sagen, hey, ja, jetzt für diesen Sport und für das Land kann ich jetzt etwas zurückgeben.
Deine Mutter ist ja gross zu denken, das hast du von Anfang an propagiert. Hast du am Anfang vielleicht auch gemerkt, ja, findet nicht alle super in der Schweiz? Hat das so ein bisschen Angst, grosse Sachen auszusprechen? Hast du das Gefühl, das hat sich verändert inzwischen?
Hey, ich denke, es ist, gross denken, ich verstehe das Wort irgendwie nicht, gross denken. Logisch, ich verstehe schon, man muss grosse Visionen haben, aber für uns ist einfach das Ziel muss ja sein, dass wir eines Tages, die Vision, dass wir eines Tages mal den Kübel gewinnen können, wo ja eigentlich alle anderen Nationen mal gemacht haben. Und wir sind jetzt seit 30 Jahren in dieser A-Gruppe, mehr oder weniger, oder fast 30 Jahre. Und mit dem 13. haben wir schon eine Silbermedaille geholt. Und darum, es ist ja möglich. Und darum, die richtige Bergspitze zu schauen, ist für mich die einzige Richtung, wo wir hinschauen können, dass aufwärts geht. Und in der Zwischenzeit, denke ich, ist das auch angekommen. Ich glaube, jeder, der die Mannschaft sieht, weiss, okay, die Jungs haben das Potenzial zu gewinnen. Also, das sagt keiner mehr, nein, das ist ja total utopisch, die Schweizer können nie Weltmeister werden. Wir sind jetzt viermal im Finale gsi und ich glaube, es ist einfach etwas zum die Richtung. Wir haben uns auch nach guten WMs, wir haben uns nie zurückgelehnt. Wir haben immer gewusst, wir sind nicht angekommen. Wir sind einfach noch zu wenig gut und wir müssen noch besser werden und noch besser werden. Und das ist, glaube ich, der einzige Weg, den ich einfach kenne. Wenn du das Ziel verfolgen willst, okay, du musst den Finger auf dich zeigen. Was müssen wir noch lernen? Und ich glaube, jetzt ist das Denken jetzt um die Schweizer Nationalmannschaft ist implementiert. Ich glaube, auch die Fans verstehen es jetzt und wir haben es auch bewiesen. Aber wir sind immer noch nicht angekommen. Aber der Mindset ist definitiv angekommen.
Ich habe eine Rede von dir im Internet auf YouTube gesehen. Ich glaube schon ein paar Jahre her. Du hast dort erzählt, wie du früher einen Spieler in Adler und Enten eingeteilt hast. Dass du dir vielleicht jetzt gerade fragen darf, was rede ich da? Enten suchen nach Ausreden, Adler suchen nach Lösungen. Ist das nicht auch ein bisschen tricky, Leute einfach in zwei Kategorien einzuteilen?
Ja, das ist so ein bisschen wie gehst du mit Problemen um? Also es gibt Leute, wenn es ein Problem gibt, die sind einfach, ich bin ich nicht gewesen, habe ich nichts damit zu tun, also eher ausreden. Ist der geschuld? Und da gibt es die Menschen, die die Lösungen sehen. Die sagen, okay, so ist es, akzeptieren wir, okay, was machen wir? Und das ist so einfach der Unterschied von, wie kann man hergehen? Und darum, das Ente in diesem Beispiel, die sind eher am Jammern, sich beschweren und es macht einfach alles noch schwieriger und schwerer. Und ich frage dann einfach immer, ja, wenn jetzt irgendwie, ich weiss auch nicht, das Beispiel, es kommt ein Schneeball zu fliegen und mich schiesst einen ab. Und dann kann man jetzt noch lange Aua sagen und ich bin ein Armer und wieso passiert mir das und wer hat den Ball geschossen? Oder ich akzeptiere jetzt einfach, dass ich einen Schneeball bekommen habe und denke, okay, ja, habe ich das auch mal erfahren und können wir weiterspielen? Also wie komme ich denn keinen Schneeball mehr über? Und das ist einfach so ein bisschen nur die Ausrichtung von wie ich glaube, kann man wachsen. Und das ist so und so, dass man reflektierend ist und eben noch einmal Finger auf sich zeigen. Sonst wachsest du nie. Wenn du immer ausredest, der und der ist schuld. Ja, du hast ja nie etwas mit der Geschichte zu tun. Darum hast du auch kein Wachstum.
Du hast ja mit Benoit Poirier einen Assistenztrainer in der Nazi, der so eine Art Profiling anmacht über Menschentypen. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das funktioniert und wie das auch in deine Arbeit als Coach einfließen lässt?
Ja, Typologie Coaching, das der Benny macht, sensationell gut, wo wir schon lange brauchen. Und es geht eigentlich darum, auch den Menschen kennenzulernen besser. Aber wir haben sie nicht immer, wir haben sie nicht tagtäglich. Bei der Nationalmannschaft haben wir gewisse Zusammenzüge. Und dort gibt es das Profiling, wo man ein bisschen Kernmotivationen kennenlernt von den Spielern. Die verändert sich das Leben lang nicht. Es gibt so zwei Hauptkernmotivationen. Das mag sein Freiheit, Verständnis, Sicherheit, Familie, interne Competition. Gibt es ein paar andere. Und das hilft mir einfach auch, ja, zu einem Menschen kennenlernen. Und auch Coaches, Kollegen und sie mich, dass man sie gezielter, besser coachen
können. Du hast einmal gesagt, du glaubst nicht an die Peitschen als Coach. Also ich verstehe, dass so ein bisschen Management bei 4 drohen, Leistung kommt nicht, ist weg. Obwohl auch gesagt ist, man kann schon mit dem auch Sachen erreichen. Wie ist deine Einstellung heute zu dem?
Hey, also tendenziell, das verblasst so ziemlich schnell. Also wenn einer immer am Rumballen ist, irgendwann kommt es einfach nicht an. Logisch, sie gehen und so, aber der Spassfaktor und das Vertrauen ist relativ klein. Ich arbeite mit Vertrauen, aber auch Vertrauen aufbauen im Sinne von mit hartem Training, harten Vorbereitungen, sie über die Limiten rausbringen. Im Training, dass auch wirklich merkt, das war hart, aber es gibt ihnen etwas, sie wachsen daran. Aber dann gibt es Momente, ja, wo sie irgendwie aufrütteln. Und das muss nicht immer laut sein, das kann auch mit Bildern sein, mit Arbeiten, das kann manchmal auch ein bisschen kützeln sein. Und dort geht es ein bisschen darum, die Mannschaft kennenzulernen. Aber ich bin schon sicher der eher, der mit Vertrauen arbeitet. Und wenn ich von Weltmeistertitel oder Olympiasieg rede, dann ist das logischerweise ein Vertrauensbeweis an die Spieler, dass sie mein hundertprozentiges Vertrauen haben, dass ich glaube, dass wir die Fähigkeiten haben in unserer Mannschaft, um das zu holen. Und das ist... Das wissen die Spieler auch. Aber gleichzeitig ist es auch etwas, das nicht ausschließt, dass man manchmal ein bisschen die Schrauben anziehen
muss. Ihr habt ja als Verband, als Mannschaft, also du als Trainer, habt ihr ja einen Spieler ja für 4 Turniere ja ausgeschlossen, Liam Büchsel. Ist das nicht auch eine Art Peitsche, also wenn man von Härte redet, die ein bisschen krass klingt?
Ja, das ist einfach eine Regel, wo wir auch untereinander im Captain-Team diskutiert haben. Wir haben einmal damals im 18. haben wir auch entschieden, wenn wir Erfolg haben, dann müssen einfach alle kommen. Sonst haben wir keine Chance. Und das ist, dann hätten ein paar, ja, und das nicht kapiert. Es ist dann, gewisse Leute sind dann auch gesperrt worden. Nach der Heim-WM, wo dann ins Wasser gefallen worden ist, wäre die eigentlich das Captain-Team gesagt, okay, du, wir nehmen alle wieder zurück. Aber die Regel bleibt. Und darum ist das etwas, wo das Commitment, das verlangen wir einfach. Und das ist nicht meine Regel, das ist die Regel der Spieler und von uns allen, die getragen wird. Und darum ist auch, wenn jemand in die Regel bricht, kommen Konsequenzen.
Heim, wie immer schon erwähnt, die hat es ja schon mal fast gegeben, 2020. Dann ist halt Corona dazwischen gekommen. Jetzt haben wir die Heim-WM. Und wir bei den Medien, aber auch die Fans, man spricht von der grössten Saison im Schweizer Eishockey, auch wegen Olympia mit den NHL-Spielern plus der Heim-WM. Ich meine, das ist jetzt Nonplusultra. Erschlägt dich das als Nationaltrainer nicht so einfach? Denke ich, bin jetzt der Trainer von diesem Team in der grössten Saison der Geschichte im Schweizer Eishockey.
Ja, ich habe es jetzt noch nie so gehört. Dass die grösste Saison ist.
Sag mir eine grössere.
Ich glaube, es liegt dann auch an uns, ob wir sie dann wirklich so machen. Aber logischerweise, es ist eine riesen Geschichte mit Olympischen Spielen vor der eigenen Haustür fast in Italien. Und dann mit der Heim-WM. Und die Vorfreude ist riesig, weil zurzeit ist natürlich unsere Situation als Mannschaft ist gut. Wir sind voller Vertrauen. Aber wir sind immer noch hungrig und wir haben das Ziel noch nicht erreicht. Und von dem her idealer Zeitpunkt für die Events. Und ich freue mich einfach enorm.
Für dich als Nationaltrainer, ist es eigentlich das Nonplusultra? Eine Saison mit NHL-Beteiligung Olympia so nach dann Heim-WM? Also das kannst du irgendwie gerne nicht trumpfen.
Nein, könntest du nur noch Olympische Spiele in der Schweiz und Heim-WM in der Schweiz. Das wäre noch besser. Aber nein, ist klar. Aber ich freue mich extrem. Die Leute fragen mich auch, aber fisch ich das Jahr den Druck und die Erwartungen? Sagen ja, ist, logischerweise sind die da. Die haben wir uns auch verdient. Wir sind jetzt zweimal im Finale gewesen. Jetzt sind wir daheim und die Leute erwarten natürlich den Kübel. Aber die Vorfreude ist, also wäscht die ganze Erwartung und Druck weg. Wir freuen uns, es ist für uns ein riesen Privileg. Wir werden zwei unglaublich starke Mannschaften haben an diesen Events. Und dann im Sport kann man nichts planen. Wir können einfach uns auf uns konzentrieren, auf uns schauen, dass wir richtig performen.
An Olympia eben in Mailand sind ja zum ersten Mal seit langem wieder alle NHL-Spieler. Es verändert so die Physiognomie, vielleicht auch von der Stärkenverhältnis und von dem ganzen Turnier. Was hast du das Gefühl, was hat das für einen Einfluss?
Also es wird das beste Hockey-Turnier sein von der Neuzeit. Das ist ganz klar. Ich meine, das Level in der NHL in den letzten 10 Jahren ist auch enorm gestiegen. Und in Europa auch. Und jetzt treffen alle aufeinander. Es ist ein langer sehendes Wiedersehen. Kanada, Amerika, Finnland, Schweden, Tschechien, wir, Deutsche, alle kommen ja, mit der besten Mannschaft. Von dem her ein riesen Highlight. Und ist klar, die Favoriten an dem Turnier sind Kanadier und Amerikaner wahrscheinlich und Schweden. Aber wir sind gefährliche Außenseiter und das wissen alle anderen auch.
Schön auch spannend, oder eigentlich, man redet jetzt nicht von der Schweiz als Favorit oder Mitfavorit. Kann das vielleicht auch ein bisschen helfen oder so ein bisschen von hinten kommen?
Ja, wie ich gesagt habe, ich denke, wahrscheinlich erwarten die meisten, dass es einen nordamerikanischen Sieg gibt, sei es Kanada oder USA. Aber die Hunde werden uns nicht unterschätzen. Also wir wissen auch, wir haben eine unglaublich starke Mannschaft, werden wir am Start haben. Und nachher im Turnier geht es um Momentum, es geht um Teamchemie. Und dort sind wir sicher im Vorteil. Wir haben sicher die eingespielte Mannschaft. Und das ist auf kurzer Zeit kann das auch ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor sein.
Umgekehrt ist die Erwartungshaltung an der WM von der Öffentlichkeit ja eine andere. Wie schaust du das an? Ist dort nur wirklich noch Gold gut genug?
Hey, ich glaube einfach, wie ich vorher gesagt habe, das ist ein Riesenfest. Ein Riesenfest. Wir sind in der Schweiz. Wir haben in den letzten Jahren unglaublich gute Arbeit geleistet, national und auch international. Und jetzt haben wir alle Länder hier empfangen, machen die Weltmeisterschaft. Noch nie haben wir eine WM dürfen im eigenen Land erleben, wo wir tatsächlich auch können um den Titel mitreden. Und auf das freuen wir uns einfach. Und auf das freut sich auch die Fans. Und von dem her, klar, die Erwartungen sind hoch. Aber wir wollen in den letzten Jahren, ja, unser Ziel ist immer, in das Finale Wicken reinkommen und schlussendlich den Kübel gewinnen. Und das ändert eigentlich für uns nichts. Für uns ist einfach ein grosser Vorteil, das ist die Fans im Stadion. Wir sind aufgewachsen mit einer Fankultur, mit einer lauten Fankultur, unsere Spieler. Ein leichter Nachteil ist vielleicht die Ablenkung, wo wir normalerweise in einer Bubble sind an der WM. Jetzt ist, ja, die Familie, die Freunde sind gerade immer um die Ecke und vielleicht immer gerade erreichbar. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber ich bin überzeugt, dass wir einfach als Mannschaft uns bewusst sind, hey, wir gehen raus und wir geben einfach wirklich das Beste für unser Land und für unser Hockey.
In den letzten Monaten ist viel spekuliert worden, macht der Fischi weiter oder nicht als Nationaltrainer. Jetzt, wo wir da gerade unter uns sind, kannst du es ja verraten.
Ja, ich habe einen neuen 7-Jahres-Vertrag unterschrieben bei EAC Bümplitz.
Nein, das gibt es
nicht.
Ah, oh, schade.
Ich hoffe, es wird reingelegt. Ja, es wird jetzt kommuniziert werden. Und ich darf jetzt euch noch nicht genauer sagen.
Das heisst, du bist dir im Klaren darüber, wie es weitergeht?
Ja.
Gibt es einen Grund, warum es so lange geht?
Nein. Also, ich weiss es eigentlich schon länger, aber. Aber es gibt einfach gewisse Faktoren noch, wo wir nachher müssen ein bisschen abwarten und klären.
Ja, du bist jetzt eben 50 geworden. Was für Visionen und Ziele hast du noch in deinem Leben?
Ja, aber mich interessiert wirklich Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin ein neugieriger Mensch und auch mich selber wieder immer ein bisschen inspirieren. Wenn ich mir wünschte, was habe ich am liebsten? Ich habe gerne, wenn es ruhig ist, wenn es friedlich ist, wenn man miteinander kann, ja, schön zusammen sein und gleichzeitig etwas Gutes beistellen. Und das, ja, schauen wir, ob ich das schaffe in Zukunft. Bis jetzt ist wirklich, ja, wie ich gesagt habe, extrem schöne Reise gewesen. Und jetzt schauen wir, wie es dann weitergeht.
In dieser verrückten, lauten Welt Ruhe bekommen. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort.
Ja, absolut. Aber das habe ich zwischenzeitlich gelernt, wenn ich mich zur Ruhe kommen kann. Und ich glaube, das ist so und so. Dass man kann aus den Rollen aussteigen und sich wirklich eigentlich Batterien aufladen und dann wieder bereit fürs Leben ist.
Patrick, wir kommen zum Abschluss zu unserer neuen Rubrik beim Eisbrecher. Heisst Rapid Fire. Ich wirf dir jetzt einfach kreuz und quer Fragen an den Kopf. Und du
nur
beantwortest
sie.
Nein, du darfst kurz ausführen. Du kannst nicht alles mit Ja und Nein beantworten. Das ist schwierig. Aber kannst so spontan wie möglich antworten. Bist du ready?
Mhm.
Der beste Spieler, den du je zusammen gespielt hast im gleichen Team?
Ui. Jeremy Roenick.
Ob als Spieler oder Coach, welches Spiel würdest du nochmal gerne erleben, weil es so cool war?
Final Lugano-Ambri.
Was hast du am liebsten gegessen vor einem Spiel, wo du noch Spieler warst?
Spaghetti.
Nehmen wir an, du stehst als Trainer von Spiel 7 im Stanley Cup-Final. Du darfst jetzt einen aktiven Nicht-Schweizer Spieler weltweit auswählen, den du auf jeden Fall im Team haben möchtest. Wer nimmst du?
McKinnon.
Wofür hast du ähnlich grosses Talent gehabt wie für das Eishockey?
Ja, Dennis bin ich okay gewesen. Dennis.
Wer hat die besseren Frisuren, die Spieler von deiner Generation oder die heutigen Jungen?
Klar, unsere.
Wir warten immer noch auf die Antwort, die heutigen, aber ich glaube, die hat keine Chance. Das komischste Ritual in einer Garderobe, egal ob als Spieler oder als Trainer, das du je erlebt hast von jemandem?
Es hat mal einen gegeben, den Grieger. Der ist Ivan Grieger, der hat alles immer angelangt, bevor er reingelaufen, vom Bus bis zum... hat alles müssen berühren, Und also extrem anstrengend.
Hat nie Trouble gekommen, wenn du alles anlangst?
Scheinbar nicht, nein.
Nehmen wir an, du hast jetzt die Macht, um eine Regel im Eishockey einzuführen oder eine zu ändern. Was würdest du machen?
Ganz ehrlich, ich würde Fighting erlauben in der Liga. Dass die zum Teil Stockfaul dann aufhören. Obwohl, die sind eigentlich auch recht zurückgegangen. Aber es ist mir zur Zeit ein bisschen zu weich in der Liga. Vor allem von der Regelauslegung in der Schweiz. Und ich habe das Gefühl, manchmal die Dirty Hits, die passieren, die würden wegfallen. Aber lieber dafür wieder ein bisschen die härteren Hits erlauben.
Also erlauben im Sinne von nicht mehr automatische Spieldauer, sondern nur 5 Minuten Windrennen schon.
Also das Fighting?
Ja. Wer holt WM Silber 2026 in Zürich?
Hey, ich weiss nicht, aber die Silber holen, die müssen irgendwie gut präzise arbeiten, weil das haben wir jetzt bewiesen. Wir sind präzise. Wir sind immer zwischen dem dritten und dem ersten. Also die Silber holen, da muss schlau sein.
Du sagst jetzt kein Land.
Hey, keine Ahnung, wer das könnte sein, aber also wir wissen, wie es geht. Ich weiß es nicht genau, wer das noch sonst so gut weiss. Aber wir wollen sie definitiv nicht.
Patrick, besten Dank für das Gespräch. Das war der Eisbrecher WM Edition, der Eishockey-Podcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Ich bin der Christian Kapp. Ich habe heute in Sulz mit meinem Kollegen Simon Graf daheim mit dem Patrick Fischer geredet. Danke allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal in 3 Wochen, am 18. Dezember. Ich hoffe, ihr seid wieder alle dabei. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.
Und wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Podcast gefallen hat, dann nützen doch die Möglichkeit, Benachrichtigungen zu abonnieren. Ihr könnt das machen auf unseren Homepages, Tagesanzeiger, Berner Zeitung, Bund, Basler Zeitung. Jeweils beim Artikel, wo der Podcast drin ist, findet ihr den Knopf. Wenn ihr den drückt, kriegt ihr jedes Mal eine Benachrichtigung per E-Mail, dass wieder eine neue Episode vom Eisbrecher WM Edition erschienen ist.